Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und ich rede hier wöchentlich mit spannenden Menschen über Influencer-Marketing. Wir arbeiten das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven auf. Es sind Menschen aus Unternehmen zu Gast, von Netzwerken und Agenturen, aber auch Journalisten und Wissenschaftler und natürlich die Influencer selbst. Warum das Ganze? Ich habe ein Buch über Influencer-Marketing geschrieben, das ab sofort unter dem Titel Influence im Handel erhältlich ist und zeigt, wie man als Unternehmen gut und erfolgreich mit Influencern zusammenarbeitet. Der Podcast hat mir viele spannende Erkenntnisse für meine Recherche geboten und hat sich als das perfekte Medium erwiesen, um mit den schnelllebigen Trends und Entwicklungen Schritt zu halten. Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer Marketing. Ganz viel Spaß dabei. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Das ist die vorletzte Folge für dieses Jahr 2019, neigt sich dem Ende zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat der Dezember wirklich irgendwie sehr fertig gemacht, nicht mehr losgelassen. Es war so, als würden auf einmal alle Kunden aus dem Boden sich herauswinden und Budget in unsere Hände schmeißen, was einerseits gut ist, andererseits aber auch sehr, sehr viel Arbeit bedeutet, sodass der Podcast etwas gelitten hat. Ich habe super viele spannende Interviews geführt, die ich dann aber im neuen Jahr mit euch schrittweise teile. Ist schon mal ganz gut, dass ich jetzt ein bisschen was in der Hinterhand habe, ein bisschen Vorlauf kreieren konnte. Und die letzten zwei Folgen für dieses Jahr werden jetzt einfach zwei Specials. Das eine ist wirklich etwas, worüber ich mich sehr, sehr freue. Das ist die Panel-Diskussion, die ich letzte Woche auf der Influencer-Conference moderieren durfte. Ich habe ja über die Konferenz und die Veranstaltung, die dieses Jahr das erste Mal in München eben stattgefunden hat, am 9.12. Schon sehr, sehr viel in diesem Podcast berichtet, wurde ja auch unterstützt von denen und fand das insgesamt einfach eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Das, was gleich kommt, ist tatsächlich der Abschluss des ganzen Tages. Wir haben uns da von 12 bis 18 Uhr zusammengesetzt. Es war eine super schön diverse Runde und am Ende gab es dann sozusagen nochmal ein Wrap-up und so eine kleine, ich weiß nicht, vielleicht war es so eine Art Trenddiskussion, was ist, was bleibt, was kommt, wo wir uns so ein bisschen entlanghangeln, was so gutes Influencer-Marketing oder auch eine gute Kampagne eigentlich ausmacht, aber immer mal wieder auch ausbrechen und so Grundsatzdiskussionen führen und auch schon einen Ausblick in 2020 wagen. Hat mich sehr gefreut, wirklich 5 tolle Teilnehmer und Gäste da, die ich auf der Bühne hatte und befragen durfte. Und insgesamt war auch der Tag wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, muss ich sagen. Auch hinterher das Feedback, man hat sich ja auch im in den Pausen und danach nochmal ein bisschen ausgetauscht und alle waren sich irgendwie einig, dass es ein sehr, sehr guter und schöner Tag war und eine Konferenz, die wirklich mal was gebracht hat, weil einfach wirklich sehr viele diverse Menschen dort waren. Es waren Leute auch aus Agenturen, aus Unternehmen, einige Influencer oder auch viele waren da. Die Media-Seite, die Kreationsseite, die klassische Influencer-Marketing-Agentur-Seite, also wirklich irgendwie so jeder Kopf der Branche war so ein bisschen dort vertreten oder jeder Ast und Zweig und das hat irgendwie sehr viel Spaß gemacht, weil auch unterschiedliche Sichtweisen und ja teilweise auch Ideologien da irgendwie wirklich diskutiert wurden. Sehr, sehr, eine sehr große Rolle, es wird auch gleich im Panel nochmal kommen, hat die Frage gespielt, wie wichtig ist tatsächlich der Performance-Nachweis im Influencer-Marketing und was heißt überhaupt Performance, wenn wir dieses Wort in den Mund nehmen innerhalb dieser Disziplin, hat wirklich großen Spaß gemacht und wirklich, ich konnte sehr, sehr viel lernen und mitnehmen, kann also jedem empfehlen, der dieses Jahr nicht dabei war und vielleicht noch gezögert hat, nächstes Jahr das Ticket zu buchen und mitzukommen. War wirklich sehr schön. Danke auch nochmal an die Veranstalter. Insgesamt echt ein toller Erfolg. Genau, jetzt will ich auch gar nicht mehr sehr viel labern, sondern euch einfach entlassen in die Diskussion und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Freue mich hinterher auf euer Feedback und macht's gut. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich das heute machen kann mit wundervollen Gästen, die hier sind. Es gab noch mal last minute ein paar Changes, aber trotzdem freue ich mich super sehr, dass jetzt alle von euch da sind. Das ist einmal Peter Gürke von Vimato. Das ist eine KI-basierte Influencer-Suchmaschine. Also ja, auch hier sehr, sehr spannendes Feld, wo wir uns nochmal mit einem Blick auch in die Zukunft begeben. Dann haben wir den Benjamin Butkus, der ist last minute eingesprungen für die Anke Herbner, die Agentur aus dieser zwei Rollen ausfüllen. Einerseits spricht er für die McCann, also große Netzwerk-Media-Agentur aus dieser Perspektive, wo er sehr viel sagen kann dazu, wie es sich auch als Agenturvertreter oft anfühlt, so zwischen Unternehmen und Influencern zu sitzen, zu arbeiten, zu vermitteln. Und gleichzeitig wird er auch den BVDW hier vertreten, der auch sehr viel in dem Bereich macht, um, ich sag mal, Branchenstandards zu etablieren, um in die Branche hineinzuwirken und da gemeinsame Regeln aufzustellen, zum Beispiel auch auf rechtliche Fragen und so weiter. Kevin Thewe kennen alle, die heute den ganzen Tag hier waren. Toller Vortrag. Er ist Artist Manager, vertritt sehr viele große Influencer, unter anderem Diana Zulöwen zum Beispiel, Anna Johnson. wagt jetzt auch den Schritt auf TikTok seit einigen Monaten, hat auch da einige Künstler unter Vertrag, können wir sicher auch noch sehr viel drüber sprechen. Dann haben wir den Daniel Andrioli von Frank Juice, der mit seinem Unternehmen Inhouse sehr, sehr viele Influencer-Kooperationen regelmäßig umsetzt, hier auch einiges sagen kann. Und Fabian Pecher, der Influencer in der Runde, sehr schön, dass wir auch einen von der Warte da haben. Er ist Influencer aus Augsburg und kümmert sich um ein Thema, das sehr viele Herzen höher schlagen lässt, nämlich den Kauf von den, und ist sicher auch nicht unwichtiger Empfehlungsgeber, was den Kauf von den neuesten tollen Fußballschuhmodellen und so angeht, hat viele Tricks auf Lager und wagt sich jetzt auch neben Instagram auf TikTok vor. Also sehen wir auch hier eine Entwicklung. Ja, sehr schön. Eine Frage, die ich gerne so ein bisschen zu Beginn stellen würde. Ich habe erstmal das Gefühl, dass ich hier voll in der Mitte stehe und niemanden von euch sehe, was irgendwie komisch ist. Vielleicht stelle ich mich ja so hin und habe euch dann alle ein bisschen im Blick. Die ich gerne erstmal stellen würde, wir kümmern uns heute um das Thema Win-Win-Situation für Influencer und Unternehmen. Was braucht es für eine erfolgreiche Influencer-Kampagne? Und stelle ich mir die Frage, wir sind im Jahr 2019, es gibt Influencer-Marketing schon sehr lange, es gibt auch Blogger-Marketing schon sehr lange. Warum diskutieren wir immer noch die Frage, wie eigentlich Influencer-Marketing in der Kampagne richtig gut funktioniert? Peter, vielleicht möchtest du da mal anfangen. Was glaubst du, ist so das Why? Was sind die Probleme, die wir
haben? Also ich denke, Influencer-Marketing ist ja ein relativ dynamisches Umfeld. Es ist sehr, sehr viel machen. Ich hole vielleicht gerade noch mal ein bisschen aus. Eine kleine Randbemerkung würde ich schon am Anfang gerne noch machen. Ich komme selber aus der klassischen Werbung. Ich habe als Kreativer damals Kampagnen für Mercedes-Benz beispielsweise entwickelt. Und damals war es so, als das Thema Influencer-Marketing aufkam, da haben wir Kreativen gesagt, was will uns denn ein Influencer, was will der denn für die Marke leisten können, was wir als Kreative mit einem professionellen Handwerk nicht leisten können. Wir haben also immer das ganze Thema so ein bisschen abgewehrt. Und ganz interessant fand ich heute, dass viele Agenturen zu Wort gekommen sind, deren Geschäftsmodell darauf basiert, professionelle Influencer mit Marken zusammenzubringen. Und wir sind ein Technologieanbieter, der das Potenzial von Micro-Influencern heben will. Und da hatte ich das Gefühl, dass das auch so ein bisschen abgewehrt wird jetzt von der nächsten, also von der Influencer, professionellen Influencer-Generation. Und das ist für mich so ein bisschen der Beweis, wie dynamisch dieses ganze Umfeld ist, dass es einen stetigen Wandel gibt. Auf einmal heißt es, Micro-Influencer können auch was. Lasst uns doch da mal was mitprobieren. Das ist für mich auch der Grund, warum wir immer noch darüber diskutieren, weil wir noch lange nicht am Ende angekommen sind.
Also die jetzt so anfangen, ich habe auch das Gefühl, dass sich sehr viele Unternehmen jetzt erst mit dem Thema auf einmal beschäftigen. Also die jetzt so anfangen, ich sag mal, die Early Adopter sind schon lange durch, gerade auch in der Beauty-Szene, im Fashion-Bereich. Kevin, vielleicht kannst du da was zu sagen. Da waren ja viele Marken einfach sehr früh dabei. Was haben die richtig gemacht und was können jetzt, ich sag mal, die Spätstarter vielleicht noch lernen von diesen Marken?
Also ja, die waren früh dabei, jetzt muss ich gerade so überlegen, was sie richtig gemacht haben, ist früh dabei gewesen zu sein. haben natürlich, muss man auch sagen, ist es ein sehr guter Markt, vor allem bei Instagram, Beauty- und Fashion-Produkte zu promoten. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, weil wir jetzt fast nur Frauen vertreten mit einer weiblichen Zielgruppe und dass die Kaufkraft natürlich eine andere als bei vielleicht Männern und vielleicht auch bei Fußballschuhen, wo ich brauche nicht 7 Paar verschiedene Fußballschuhe, aber jede Frau hat auf jeden Fall mehr Lippenstift und mehr Lidschattenpaletten zu Hause und verschiedene von verschiedenen Anbietern. Und angesprochen hat, durchgeboomt, weil sie es auch richtig gemacht haben, richtig rausgefunden haben und dass die junge Zielgruppe angesprochen hat. Wahrscheinlich war auch einfach auch das Budget auch da bei den großen Konzernen, das mal auszutesten, aber auch die ganzen jungen Brands, die dadurch überhaupt erst möglich gemacht wurden. Also es gibt so viele Marken, weil früher hat man noch gesprochen davon, wirkt Influencer-Marketing? Die Frage ist ja zum Glück vorbei, jetzt ist nur, was ist Influencer-Marketing? Ist jetzt eine gute Frage, auch manchmal bei, wie du es halt sagst, jetzt kommt TikTok, so zwischendurch was Snapchat da ist, wurde ersetzt, dann kommt TikTok, was kommt als nächstes, dann gibt es auch Twitch, sind so kleine Teile ist Influencer-Marketing eigentlich geworden und deswegen muss man immer wieder lernen und wir auch. Ich habe, als wir uns unterhalten haben, habe ich gesagt, hoffentlich wird es sich nie durchsetzen, ja. TikTok, ich verstehe es nicht.
Hello.
Jetzt seit 1-2 Monaten sind wir da selber tief drin, weil wir es uns haben erklären lassen und dafür offen waren. Und genau das ist halt auch wichtig an dem ganzen Markt. Man muss einfach viel schneller adopten, was da überhaupt passiert und vorgeht. Sonst ist man raus. Mhm. Und das ist halt einfach, was vielen passiert ist und auch Marken, weil sie viel besser auf die eingeholt von Startup-Marken, weil sie viel schneller handeln können, viel besser auf die Community hören können, als nehmen wir L'Oréal zum Beispiel, die müssen ja rein konzernstrategisch alles selber produzieren an Produkten. Die anderen, will man jetzt vielleicht nicht hören, aber kaufen es ein oder produzieren das in Kleinlagern. Mhm. Und bis da die ganzen Tests überhaupt mal durch sind, da sind die anderen schon längst fertig und haben dann schon eine Brand aufgezogen wie ein Kylie Jenner oder so. Ne? Das ist halt so, das ist ein krasser Markt. Um darauf zurückzukommen, wir müssen immer wieder die Augen offen halten, was kommt als nächstes. Und ja, die Beauty-Marken haben einfach über Jahre jetzt gelernt, wie es funktioniert. Mhm. Und das immer wieder ja, perfektioniert eigentlich in dem Markt. Ich kann halt nur von dem Markt sprechen. Ich kenne es aus dem Sportmarkt nicht als Influencer-Marketing, worüber wir jetzt sprechen. Natürlich gab es da schon immer Influencer. Wenn Cristiano Ronaldo Nike-Schuhe trägt, ist er auch ein Influencer in dem Moment. Aber die eigenen Reichweiten, da kenne ich mich bei den anderen Märkten da leider zu wenig aus.
Daniel, magst du mal vielleicht ein bisschen was über deinen Markt sagen? Und ich glaube, du bist als Unternehmen, hast kurz aufgestellt, dass du agiler handeln einfach kannst. Ne? Also du machst sehr viel Inhouse, hast kurze Wege, schnelle Entscheidungen können getroffen werden. Ich glaube, Großkonzerne zum Beispiel tun sich da noch sehr, sehr schwer mit, wenn sie nicht vielleicht das in ihrer DNA schon so ein bisschen eingeimpft haben. Wie geht ihr da vor? Vielleicht habt ihr da eben auch ein paar Vorteile gegenüber der Big Player in eurem Feld.
Ja, absolut. Also du hattest das gerade angesprochen. Wir sind seit 2014 irgendwie auf Instagram unterwegs und haben natürlich ganz stark davon profitiert, dass wir selber nicht so professionalisiert waren, dass die Influencer natürlich auch nicht professionalisiert waren. Also wir hatten die ersten Kampagnen mit Lena Gerke, das waren Barter-Deals, die uns natürlich in andere Dimensionen dann irgendwie geschossen haben. Das ist heute nicht mehr möglich und ich merke das jetzt natürlich auch, weil wir natürlich auch den eigenen Anspruch haben, das ein bisschen datengetriebener zu machen. Ist halt schwierig. Also für uns, ich merke das, wir tun uns einfach schwer, da geeignete Influencer zu finden. Die Performance ist auch nicht mehr die, die es mal war. Und ja, versuchen da aber trotzdem irgendwie ja, uns insgesamt ein bisschen zu professionalisieren. Und
geworden für die Marken. Ja. Also die Performance ist immer noch da. Das ist nur teurer geworden für die Marken.
Das soll, ja genau, es ist nicht mehr ganz so, es rechnet sich nicht mehr so schön.
Ja. Ich kenne das ja von Markenseiten, auch ein About You hat schon mal im Podcast gesagt, ja,
brauchst du es mir?
Ja,
auch ein About You hat im Podcast mal gesagt, oh, das war so cool, wir haben denen damals Klamotten gegeben und die haben ganz viel Content damit gemacht. Ja, ist schön. Ich weiß, dass es für die Marken super geil ist, die haben dann ihren Exit und fertig, aber was haben wir denn davon, die diese Marken überhaupt groß machen, am Ende übers Marketing, nicht über die anderen Sachen. Und das ist halt Performance, halt im Vergleich zum Geldeinsatz ist nicht mehr das Gleiche, weil 0 Euro für 20.000 Euro Umsatz ist natürlich super, aber 10.000 Euro ausgeben für 20.000 Umsatz ist immer noch gut. Und man muss halt datengetriebener sein und gucken, wer funktioniert für mich und wer funktioniert nicht. Ich will nur sagen, Performance ist immer noch da, sonst würden wir nicht drüber reden und sonst würden wir nicht alle wachsen in dem Markt. Ja. Wie auch die meisten Marken dadurch wachsen.
Ja, es ist witzig, dass du das sagst, weil was wir zum Beispiel machen, also wir machen klar CRM, aber wir machen auch IRM und versuchen natürlich mit den Influencern auch eine Art Relationship-Updates zu bauen. Sprich, wir haben einen eigenen Newsletter für die Influencer, die gut funktionieren, die bekommen Produktupdates, werden da auch weiter irgendwie eingebunden, was das Ganze geht und so können wir auf jeden Fall eine langfristige Partnerschaft irgendwie ja, aufbauen und ich glaube, die ist auch entscheidend.
Benjamin, merkst du das selber auch, dass also je nachdem, wie deine Kunden aufgebaut sind, dass es da sehr große Unterschiede vielleicht auch teilweise gibt, dass manche schon sehr weit vorne sind, manche noch ein bisschen hinten?
Ja.
Ja, okay.
Nee, es ist, ich meine, wir sind heute bei einer Influencer-Konferenz mit Leuten über Influencer-Marketing sprechen. Das heißt noch nicht, dass es in jedem DAX-Unternehmen in der Intensität und in dem Wissensstand angekommen ist. Also die Realität, und ich glaube, das hat auch heute die Konferenz relativ schön gezeigt, ist mal, dass wir uns da immer noch in einem Spannungsfeld bewegen. Wir haben, man muss das Spannungsfeld auf irgendeiner Form auch verstehen, um auf der Basis dann agieren zu können. Also wir haben die Unternehmen, wo der Kostendruck steigt, wo der Umsatzdruck steigt, wo die klassischen Medien irgendwie nicht mehr so viel Reichweite abwerfen, wie es vorher mal war. Und es sind jetzt auf einmal klassische Influencer, die schminken sich da auf einmal im Internet und sowas, aber stechen jetzt auf einmal klassische TV-Spots raus. Und man probiert sich halt dem Thema so zu nähern, wie es geht. Und das ist ein, haben wir heute gesehen, mit CPC, mit Mikroinfluencer, Overhead, das bringt es doch gar nicht, weil ich dann 20 Influencer bezahlen muss oder händeln muss. Man probiert sich halt dem Thema zu nähern, wie man es immer gemacht hat. Heißt, man probiert, oder sagen wir mal, in einer schönen, performance-getriebenen Welt, das ist auch mein Background, hätten wir Tools, die AI, KI basiert, die Influencer, wir wollen ja gar nicht an die Influencer, sondern wir wollen an die Follower der Influencer ran, na, Thema Putin, Trump, Bubble und dergleichen. Wir wollen quasi eine relevante Message in ein relevantes Set geben Und das sind Influencer und deren Followerschaft natürlich perfekt. Das automatisieren, das mit Planning-Tools anbinden, raus aus Best-for-Planning automatisiert und die Banane ist beim Influencer. Und so denken halt viele Unternehmen leider noch, nicht alle, also es pauschalisiert da sehr stark. Das Problem an der ganzen Sache ist uns das, ist, wo es dann aufeinanderkracht und warum es dann spezialisiert. Der Standard dann oder warum es Influencer gibt, die damit gut arbeiten können oder nicht, ist, dass der Standard dann oder das Mindset ist, dass man probiert, den Influencer wie ein Rectangle auf einer Spiegel.de zu behandeln. Heißt, ich buche das ein, ich habe meine Message, ich möchte, dass sie da erscheint, ich möchte, dass sie die und die CPMs, CPC, CPL, blablabla, Performance abwirft, was es dann aber nicht macht, weil, und das ist irgendwie ein bisschen traurig, aber auch das Gute dran, dass das Medium die Plattform der Influencer jetzt ist und eben nicht Spiegel.de. Und dass mit der Plattform Influencer natürlich auch eine Persönlichkeit dahinter steht, wo der Hamster gestorben sein kann, wo man das Kind in den Kindergarten bringt. Heißt, eine ganze Schwemme von persönlichen Patina, was man mit einbringen kann, positiv wie negativ. Und das clasht dann halt in der Mitte. Man probiert auf der einen Seite das skalierbar, optimiert, performant zu gestalten. Auf der anderen Seite sind da Menschen, wo es immer nach Befindlichkeiten, nach individuellen Problemstellungen, nach aber auch Chancen geht. Heißt, die Herausforderung mit im Zusammenspiel ist es, den Mittler zu spielen, was jetzt leider Agenturen mit Mediaagentur noch dran, Influencer-Spezialisierungsagentur, Kunde dran, Subagentur dran, da kommt das zusammen. Man muss halt jonglieren, wie man Influencer und die individuellen Stärken, das ist die andere Seite, wenn man sagen, wir hatten Performance heute, ist, wir haben gesehen in der Key Panel oder gehört, dass ein Post besser performt, wenn Marke zu Influencer, aber auch Influencer und Marke zusammenpassen. Und wenn Influencer in eine Produktion mit reingehen. Und genau das gilt es halt zu heben. Und jetzt noch einmal rausgezoomt, wir reden ja auch wieder über Influencer-Marketing. Eine erfolgreiche Kampagne braucht Influencer-Marketing, aber eine erfolgreiche Kampagne braucht eventuell auch TV und braucht eventuell auch Digital und braucht auch klassisches Social. Die Kunst ist es in der Kampagne dann, wenn man da hingeht zum Shooting, dass man halt 16:9, 9:16 draufhaut, dass man halt sich die Gedanken, die man hat mit der Kampagne, mit dem großen Kreativagentur-Manifesto, dass man das bis runterträgt, bis zum Influencer. Und da ist es dann natürlich Influencer-Fit da, weil wenn man Performance haben will auf Unternehmensseite und weiß, die kriegt man nur, wenn der Brand-Fit und der Influencer-Fit da ist, dass man den Influencer zu einem bestimmten Zeit mit einbezieht. Hey, pass mal auf, das ist unsere grobe Kampagnenidee, in die Richtung geht's. Das haben wir so grob für Social vor, das haben wir so grob für im Affiliate-CRM-Bereich vor. Was denkst du denn, wie du dich da einbringen könntest? Und wie könntest du das adaptieren und weitertragen, dass es für dich Sinn macht? Weil wenn es für dich Sinn macht, macht es für die Marke Sinn und am Ende sind wir trotzdem wieder performant.
Okay, perfekt.
Monolog Ende.
Ja, ich glaube, da waren sehr viele Punkte drin. Ich glaube, dieser ganzheitliche Ansatz, den müssen wir auf jeden Fall auch noch ansprechen, weil wir reden halt jetzt gerade einfach über Influencer-Marketing an sich, aber es muss sich in ein großes Ganzes einfügen. Es muss im Marketing-Mix ankommen, wie wir das immer so schön sagen. Ich würde jetzt nochmal gerne auf diesen Punkt, den du am Anfang gemacht hast, eingehen, die Automatisierung. Und Peter, ihr habt ja jetzt schon, ich sag mal, durch eure Technologie hier einen Ansatz gefunden, indem ihr zumindest diesen Prozess der Identifikation ja schon ein Stück weit durch Machine Learning abbilden könnt. Und vielleicht kannst du es nochmal kurz ausführen, wie ihr da vorgeht, warum das deiner Meinung nach nicht mehr so viele streift und auch Unternehmen langfristig hilft, ihr Influencer-Marketing noch gezielter auszusteuern auch, nicht mehr so viele Streuverluste zu haben, nicht mit den Falschen zu arbeiten. Und wie ihr trotzdem sicherstellt, dass es noch persönlich ist und das People's Business darin irgendwie eine Rolle spielt.
Wir schalten uns in dem gesamten Prozess der Discovery im Grunde davor, indem wir, ähnlich wie Google, wie eine Suchmaschine für Instagram aktuell fungieren. Das heißt, wir ermöglichen es, den gesamten Longtail, wie wir so schön sagen, sich anzuschauen, sich die Metadaten anzuschauen, um dann daraus eine Vorauswahl zu treffen, die über einen intelligenten Algorithmus getroffen wird. Das heißt, der Agenturmanager oder der Agenturmitarbeiter, der Social Media Manager, der braucht weiterhin sein Bauchgefühl, der braucht seine Erfahrungswerte, kann aber aus einer viel besseren Vorauswahl heraus die Entscheidung treffen, mit wem ich zusammenarbeiten möchte. Und das ist eben der große Vorteil, den uns die Technologie bringen kann, weil es unmöglich ist, für ein kleines Team wirklich aktuell dann Influencern zu scannen.
Und der Next Step ist dann aber persönlich den Kontakt aufzunehmen.
Sozusagen. Der nächste ist, also aktuell bei uns funktioniert es so, dass man eine Vielzahl von kleineren Influencern über die Plattform ansprechen kann. Hm. und dann schaut, wie die Resonanz ist. Das funktioniert also alles automatisiert, teilautomatisiert. Und dann im nächsten Schritt aber die Kommunikation wieder sehr persönlich wird. Weil Influencer, das Influencer-Business, haben wir heute schon öfter gehört, ist ein People's-Business und dazu gehört es auch, eine persönliche Verbindung herzustellen. Wir erleichtern eben, wie gesagt, den Anfang des Prozesses.
Fabian, wirst du schon, ich sag mal, auf eine sehr persönliche Art und Weise angesprochen von den Leuten? Merkst du, dass es da auch ein paar totale Worst-Cases gibt, wo du merkst, die haben sich überhaupt nicht mit mir auseinandergesetzt?
Ja, also ich habe mit YouTube-Testvideos angefangen. Sorry. Ich habe mit YouTube-Testvideos angefangen und da war mein Name nicht Fabian Pechers, sondern Freestyle Kickers. So wie ich mich halt mit 15 genannt habe. Und es gibt der größte Fußball-Account der Welt, heißt Free Kickers. Ja. Und manche Unternehmen haben mich dann mit Free Kickers angeschrieben, obwohl ich gar nicht so hieß. Das war natürlich das Case. Das ist schön, wäre es gewesen, wenn ich es gewesen wäre. Ja. Nee, also so, das war so ein Worst Case. Adidas und Nike und Puma, mit denen habe ich einen schon sehr persönlichen Kontakt, weil wir uns schon sehr lange kennen und da gibt es eine WhatsApp-Gruppe und die schicken dann immer Trikots, laden ins Stadion ein.
Machen die also, das in-house? Also wirklich sitzen die bei Adidas oder ist es dann auch eine Agentur, die dazwischen
kommt? Adidas in-house, Nike mittlerweile auch wieder in-house und Puma hat es ausgelagert, aber die gehen jetzt mittlerweile alle wieder in Richtung In-House. Mhm. Aber man geht zusammen ins Stadion und versteht sich ganz gut, von dem her ist es ein ganz guter Kontakt.
Also langfristige Beziehung. Hast du auch kurze Kampagnen, wo du quasi nur einmal ein Placement machst und dann...
Ja, gibt's auch, aber Ziel ist natürlich langfristig irgendwas zu machen, um halt auch Produkte zu haben, hinter denen man stehen kann und deswegen bin ich eher auf langfristige Beziehungen aus, anstatt einmal was zu machen. Mhm.
Okay, eben auch in Bezug auf Langfristigkeit, Kevin, wie wichtig findest du es, dass Influencer schon recht weit vorne im Prozess sozusagen reingeholt werden ins Boot und nicht erst hinterher, wenn es dann heißt, hey, wir haben eine perfekte Kampagnenidee, wir haben die Strategie schon fertig, Plattform ist auch klar, du bist derjenige, mit dem wir es machen wollen, let's do it. Inwieweit
wie es auch gerade sein
in diesem ganzen Prozess und mitentscheiden, was das Richtige ist?
Also involviert sein wollen wir natürlich auf jeden Fall, wie es auch gerade schon besprochen wurde, aber gar nicht so weit am Anfang, weil ganz weit am Anfang, also wir haben Anfragen, da ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Und dann kommt so, wir haben 50.000 Euro Budget und die denken, wir machen für die Marketingkampagne, wie es jetzt ein Mediapart macht oder Social Match, die dann die ganze Kampagne machen. Das wollen wir gar nicht, weil wir fangen dann super kreativ an zu denken, denkst, boah, das können wir alles machen. Und dann kommst du, nee, wir wollen nur einen Post, wo du das zeigst. Das haben wir halt gelernt. Deswegen ist es bei uns so, man kann zu uns kommen mit fast fertig, dann schmeißen wir es um, so dass es zum Influencer passt. Aber tatsächlich die Rahmenbedingungen müssen halt stehen. Also es darf jetzt nicht, wie wurde es vorhin besprochen, so ein Regiebuch, also so ein Drehbuch sein, sondern es ist halt wirklich so, die Rahmenbedingungen stehen, die Plattform steht, das Budget wird noch verhandelt oder steht halt schon drin und wird dann verhandelt. Und natürlich das Produkt und alles und vielleicht auch die Kampagnen, die wir halt einfließen, weil die auch woanders läuft. Das bei Anna Johnson, die macht die Fotos halt so und so und die Story. Bei Kiso, die macht so und so, bei Diana zu Löwen so und so. Das muss halt passen. Und da sind die auch offen, weil die kennen das ja. Die können ja öffentlich den Feed sehen, die wissen ja, was da passiert. Also einbezogen auf jeden Fall, aber wir kommen doch, und das ist für uns das Einfachste, relativ am Ende dazu. Weil sonst funktioniert das ja. Das ist nicht unsere Expertise, sage ich jetzt mal, denen eine komplette Marketingkampagne zu spinnen. Dafür gibt es andere Partner hier. Auch Lucky Sherman, sorry. und da macht es auch für uns viel mehr Spaß, weil wir kriegen eigentlich schon fast die fertigen Anfragen und das ist halt wirklich eine Fülle an Anfragen und wir passen es an und das war's. Mhm. Also nicht das brechen wir schon mit dem Kunden ab, aber wir passen es halt an.
Ja. Ja. Daniel, sehr wichtig finde ich dann eben auch diesen Punkt, so was muss vorher alles passieren, bevor ihr dann an die Influencer rantretet? Und ich nenne das immer so, ja, dieses typische Hausaufgaben machen, was muss intern erstmal passieren an Dingen, die festgelegt werden müssen, was muss klar sein, ne? Marke muss definiert sein, Ziele müssen klar sein, Zielgruppe muss bekannt sein und gekannt sein und man muss wissen, welche dann auf, um sicherzustellen, dass Menschen relevant sind. Wie stellt ihr das sicher, wie geht ihr davor und wie stellt ihr euch auch intern auf, um sicherzustellen, dass ihr das habt?
Ja, wir überlegen uns halt immer als erstes die strategischen Ziele, die wir quasi mit der Kampagne erreichen wollen und sagen, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Ernährungsbuch unterstützen, zur Kur rausbringen möchten, wer passt dazu, wer kann den Content verbreiten oder helfen, dazu beizutragen, und gehen halt so rein, dass wir entweder sagen, okay, das ist jemand, der uns hilft, irgendwie Reichweite zu generieren oder der hilft, den Content zu erstellen oder der hilft, Umsatz zu generieren. Ja, und das sind quasi die strategischen Ziele, die wir davor abstecken pro Kampagne und dann suchen wir genau dafür halt den Influencer, der unserer Meinung dann am besten passt.
Wie findet ihr den? Also wie geht ihr davor?
Also wie gesagt, wir machen ja das mit dem Newsletter ganz aktiv, haben da jetzt schon so eine Basis von 70 Influencer, mit denen wir relativ gut zusammenarbeiten, haben aber auch das große Glück, dass wir so am Tag 20 bis 30 Anfragen bekommen. Ja, und deswegen gehen da wenig nach außen.
Viele auch nochmal festlegen. Okay. Benjamin, wenn man dann eben so ein bisschen die strategischen Ziele auch nochmal festlegt und klar macht, vielleicht gehen wir dann auch mal wirklich darauf ein, jetzt das Gefühl, dass sehr viel so brodelte in dem Sinne, wie viel Performance muss drin stecken. Also gehen wir wirklich auf die klassischen Conversion-Ziele, setzen wir vielleicht auch das Budget anhand dessen fest. Wie sehen da die Diskussionen mit euren Kunden aus? Also Branding versus
was anderes. Ja. Ich nehme das mal. Ja, die Ziele sind, wenn man sich so eine Diskussion stellt, muss man sich zuerst die Diskussion stellen als Beispiel, Adidas macht jetzt kein Performance-Marketing, sondern macht jetzt nur noch Marke, Brand-Awareness, um damit die Performance-Ziele zu erreichen. Heißt, selbst wenn wir jetzt sagen, okay, nee, das ist kein Performance, wir nutzen den nicht für Performance, hat er zumindest ein Brand-Objective, das wir damit verfolgen. Mit dem wir aber letztendlich auch wieder Autos, Kreditkarten, Katzenstreu etc., was auch sonst verkaufen wollen. Also jeder, der sagt, auch wenn wir auf Marke gehen, das hat jetzt nichts mit Performance zu tun, das ist schon mal ein bisschen hinfällig. Die Frage, und dann ist es, wenn wir auf Marke gehen, welche Abstrahleffekte erhoffen wir uns davon für Performance? Und dann ist es wiederum die Frage, ich habe eine Kampagne, selbst wenn es eine Markenkampagne ist, hat die immer einen taktischen Fokus. Irgendwie wollen wir am Ende doch irgendwie eine Conversion, ein Lead, ein Sale oder irgendwas rausholen. Und dann kommt man eigentlich in die taktische Fragestellung, wie viel von diesen harten Performance-Sales etc. möchte ich zusichern und wie viel substituiere ich davon dann wieder auf die Marke oder vice versa. Heißt, um das jetzt konkret zu machen, es gibt natürlich, wenn eine Kampagne eingebrieft wird oder ein Launch oder irgendwas kommt, gibt es natürlich ein klassisches Phasenmodell, mit dem man dann sowas dann wieder aushebelt, indem man natürlich zuerst eine Awareness-Kampagne macht, um das Produkt am Markt oder das Dienstleistung am Markt bekannt zu machen, wo man dann natürlich auf Influencer-Runden gemünzt, aber auch auf die anderen Kanäle Richtung Reichweite, Richtung CPM und dergleichen geht, plus muss matchen, plus eine Geschichte erzählen, die am besten die Gesamtstory führt, damit dann Traffic und dann kann man sich dann nachher, wenn man dann Consideration, Purchase etc. klassisch runterbringt im Awareness-Bereich, nutzen wir dann auch die Influencer, dass man Paket machen, okay, du machst die ersten Sinn im Awareness-Bereich, dann einen Monat später, wenn wir irgendwo noch ein Add-on zum Produkt haben, geht das mehr in Performance, auf Traffic getrieben, machen wir was, indem wir den Traffic bei uns verpixelt haben und damit wieder auch paid die Leute mit Remarketing ansprechen oder mit einer Lookalike-Audience oder sowas. Das sind dann die Spielereien, mit denen du spielen kannst, bloß das muss man dann alles im Gesamtkontext runterbrechen und das ist dann eher nicht Ja oder Nein, sondern in einer Zeitleiste zu sehen.
Mhm. Ach, ich höre, sorry. Ja,
bitte, geh rein.
Schieß los.
Dieser Performance-Satz, also am Ende muss immer irgendwas dabei rumkommen, sonst würde man kein Geld reinstecken. Bei Fernsehkampagnen, bei Out of Home oder sonst was. Aber ich kann ja auch nicht zu Ströer gehen und sagen, so, ich habe die und die Plakatwände. Wie viele gehen denn danach in den Laden und kaufen meine Produkte? Und jeder Influencer ist eine Marke und hat Abstrahleffekte. Und dieser Performance-Ansatz in sich so, ich bin komplett dagegen, weil das ist für mich nur billiges Einkaufen von Stars. Und das ist so ein, das ist so, ja, gut performt. Und, aber am Ende sind wir Lena Gerke gebrandet, haben aber 50 Euro ausgegeben, weil sie ja gar nicht gut performt. Darum geht es bei Lena Gerke aber zum Beispiel nicht. Oder stell dir vor, Cristiano Ronaldo müsste anfangen, Swipe-Up zu machen zu seinen Schuhen. So, dann ist das auch nicht 10 Millionen wert.
Ich kann es dir ganz, ja, als du in deiner Session die Diskussion hattest mit, ja, Performen und da ziemlich klar gemacht hast, was dein Standpunkt ist, ja, bin ich auf deiner Seite gewesen. Das habe ich probiert, mit dem Spannungsfeld vorher auch zu thematisieren. Dass es natürlich eine Erwartungshaltung gibt, weil dann ein Druck herrscht, den man erfüllen muss. Mhm. Aber dass ein Influencer kein Placement auf dem Spiegel ist, ist eigentlich die Diskriminante, die definiert, pass auf, du kannst das nicht mit reiner Performance machen, sondern du musst das, was der Influencer mitbringt und das, was du mit ihm zusammen machen kannst, das überwiegt. Weil aus reiner Performance kriegst du das nicht gebacken mit dem. Dann ziehen deine Argumente. Das ist dann aber das in Richtung Influencer und Vermarkter. Die Influencer-Wirtschaft muss sich auch bewusst sein, dass die Leute, die Geld, Budget geben, was Unternehmen sind, die eventuell keine, dass beim Influencer selbst ein Bewusstsein da sein muss an der Professionalität. Und das macht uns zum Beispiel ganz platt. Wir arbeiten gerne mit Agenturen, mit einem Management zusammen, weil man dann einfach die Timings haben, weil wir wissen die Qualität, weil wir eine Verbindlichkeit drin haben und weil wir auch eine Awareness haben, dass es hier nicht klassische Social-Vorteil, um bunte Bildchen und mach mal was Lustiges geht, sondern dass wir Ziele haben, die im Endeffekt das Auto verkaufen müssen. Ja, ja, aber der Weg zum Auto verkaufen kann Marke sein, die kann Storytelling sein. Ja. Es geht um das Bewusstsein. Also ich bin, wenn ich mich entscheiden müsste, Influencer eher in Brand oder in Performance, Brand.
Ja, ich meine nur, der Begriff Performance, den finde ich halt im Influencer-Marketing komplett fehl am Platz, so wie er benutzt wird. Ja. Also dieses CPC, CPO.
Aber ich kann es messen und ich kann ein ROI rausrechnen.
Ja, aber die Frage ist, kannst du es messen, wenn ich dir einen Maybelline, weiß nicht, Mascara zeige und die gehen zu DM? Also so und ich verlinke zu Flaconi, keine Ahnung, und dann kauft es keiner bei Flaconi, weil DM alle 50 Meter in meiner Stadt offen. Und das ist halt eine Sache, und dann verliere ich als Influencer Geld, obwohl die Produkte kaufen. Und das ist auch immer eine Sache der Unternehmensgröße, finde ich, weil ein L'Oreal kann es nicht messen, wie gut funktioniert Influencer-Marketing, wie gut funktioniert, wenn ich für Millionen mich bei GNTM reinbuche. Aber das ist halt so.
Das Lustige ist, wir haben L'Oreal und Opel GNTM als Kooperation. Ja,
wir haben auch, glaube ich, schon mal zusammengearbeitet bei einem Maybelline-Spot. Auf jeden Fall, das meine ich nur, diese Performance ist gar nicht, dieses, man kann es messen. Ja, natürlich ist es eine Messbarkeit, aber die ist falsch.
Es ist das grobe Gleiche, wie du stellst einen Schülerpraktikanten an irgendeine Hauptstraße, zweispurig, vor ein 18-Eintel und mit dem Klicker lässt du irgendwie die Kontakte machen. Ja. Und davon rechnest du dir dann runter Abstrahleffekte für deine Performance. Das ist alles, die Diskussion gibt es auch
schon. Ich weiß, dass alle eine Messbarkeit wollen in dem Markt, aber ich finde, diese Performance-Ding ist immer so eine Sache von wegen, ich habe kein Geld, ich will erst bezahlen, wenn ich Geld dafür bekommen habe. Ja. Also das ist so, ne, ich habe jetzt CPO und
ich weiß,
dass das verbannt wird. Als nee, alles gut, ich will nur dieses Wort verbannen. Ich habe es bei Influencer nicht geschafft, dass das verbannt wird als Wort. Dann will ich das wieder bei Performance schaffen. Weil am Ende erbringen die einfach eine Leistung, die auch da nicht mit drin berechnet ist bei CPC oder so. Also Creation, ne? Mit wie vielen Leuten steht ihr bei einer Werbekampagnendreh? So, ne? 20 Leute, die dann drehen gegen einen Influencer mit derselben Reichweite vielleicht am Ende als ein Six-Spot. Und das ist halt so, das wird dann wieder nicht so bezahlt und wir haben da auch gerade drüber geredet und ich finde so Performance ist echt so ein...
Ich weiß, aber die Sache ist, ich habe die gleichen Diskussionen intern mit kreativen Artdirektoren, so die klassischen Berliner Hipster, enge Hose, Schal etc., die sich, Entschuldigung, falls ich
jemand angesprochen... Wieso, sieht doch gut aus.
Okay, passt.
Okay. Gut.
Nein, die gleiche Diskussion im Kreativbereich, weil man natürlich eine Idee, weil man eine Message, weil man es Emotionen verpacken will und ich dann immer der Spielverderber und der Schnöde... Hoppala, aber das Zeug muss auch irgendwie mal messbar verkaufen sein. Ich weiß, es gibt keine Antwort drauf.
Und niemand Diskussion hat sie bezahlt, als sie 3 Jahre gebraucht haben, um da verdienen jetzt viel Geld aufzubauen. Also überhaupt da erstmal hinzukommen. Ne? Und jetzt am Ende, jetzt sagen alle Influencer, verdienen jetzt viel Geld, aber keiner von denen, die das sagt, hat 3 Jahre unentgeltlich gearbeitet. Und jetzt kriegen sie das Geld, wenn sie es richtig machen. Und das ist halt so eine Sache und das ist immer so plakativ und ich... Was du vorhin gesagt hast, ist halt richtig. Ich kenne das Problem. Der Konzern geht zur Mediaagentur, die haben ein Tool, wo sie es einbuchen wollen und Influencer sind da nun mal nicht drin. Und die findet man dann nicht. Und das ist natürlich, deswegen bleibt es immer ein Personal Business und Automatisierung ist schwierig einfach in dem Thema, weil ich bin eher auf Seite Influencer Relations, weil die großen Influencer haben sich eh durchgesetzt und kennt jeder in dem Markt.
Wir haben uns auch richtig hingestellt. Bitte? Ich glaube, wir haben uns auch richtig hingestellt.
Ja,
Peter, möchtest du noch was zum Thema
Automatisierung? Also ich würde das nicht ganz unterschreiben, wenn es ums Thema Micro-Influencer geht.
Ja.
Wenn es um Menschen geht, die nicht eine eigene Marke schon sind und wo es nicht um Abstrahleffekte geht, sondern wo es wirklich vielleicht um die reine Kreation geht, um das Bild, was kreiert wird, was vielleicht einfach schön ist, zufällig und passt. Und auf der anderen Seite die kleinere Media, die Audience aufgebaut hat, wo es unsere Kunden beispielsweise auch wirklich nur interessiert, wie ist die Audience aufgebaut und erreichen wir die richtigen Leute. Und von daher würde ich da schon einen Unterschied machen zwischen Micro-Influencern und den gebrandeten, sage ich jetzt mal, Influencern.
Mhm. Ja, okay.
Jo.
Das unterschreibe ich.
Fabian, wie ist es bei dir? Also wollen die Kunden auch auf jeden Fall schon richtig viele Insights dazu haben, wer eigentlich deine Community ist und sicherstellen, dass du das erfüllst, was sie sich von dir erhoffen?
Nö, also eigentlich wollen relativ wenige meine Insights geschickt kriegen. Okay. Wundert mich selber. Also mir ist es egal. Also wenn die das nicht wollen, also ich würde es gerne rausschicken natürlich. Allein schon, um dem Unternehmen irgendwie eine Sicherheit zu geben, dass sie auch das kriegen, was sie wollen. Aber tatsächlich melden sich da nicht so viele, die das haben wollen. Okay, Fußball ist jetzt ein eher männlicher Bereich. Vielleicht denken sie sich ihren Teil dann schon.
Was für Ziele wollen sie dann mit dir generell erreichen? Sind das so Click-Throughs oder Verkäufe?
Nee, die meisten wollen einfach Abonnenten haben. Also ich kriege viele Anfragen mit Gewinnspiel. Weil halt auch viele, die stellen mir ein Produkt zur Verfügung und dann machen wir Gewinnspiel und dann quasi Abonnentenaustausch. Das ist so das meiste, weil halt auch viele Startups, die machen irgendwie, stellen Schienbeinschoner her und die wollen halt ein bisschen Reichweite haben und ein bisschen mehr Follower. Und auf diese Art und Weise wollen die Follower haben dann.
In diesem Anbahnungsprozess, hast du das Gefühl, die setzen sich wirklich damit auseinander, ob du zu ihnen passt oder ist es quasi das Thema passt und du bedienst halt Fußball und hast eine große Reichweite, deshalb bist du der Richtige?
Ja, ich glaube, so einfach ist es tatsächlich, dass das Thema passt. Fußball gibt es jetzt ein paar große, die man kennt mittlerweile. Viele kleine wollen auch Influencer werden, weil sie halt Fußballschuhe umsonst haben wollen oder sowas. Aber die setzen sich mittlerweile nicht mehr so durch, sondern es sind wirklich die Etablierten, die da immer dabei sind. Mhm. Genau.
Viele Vereine fangen ja jetzt auch schon an, Influencer-Marketing zu machen. Das finde ich irgendwie ganz faszinierend. Aber der FC Augsburg hat noch nicht bei dir angeklopft, oder?
Nee, ich bin auch Dortmund-Fan. Also von dem her ist es auch gar nicht so wichtig. Ja. Nee, die haben tatsächlich noch nicht angefragt. Ich habe zwar Kontakt zu einzelnen Spielern, mit denen ich immer wieder Gewinnspiele mache, aber FCA an sich nein.
Ja. Peter, bei dir wollte ich noch eigentlich generell fragen, wie ihr mit ihm erreichen wollt. Vielleicht auch schon analysiert vorab, ob der Influencer auf die Zielsetzung passt, die ihr mit ihm erreichen wollt. Das finde ich irgendwie ganz spannend.
Also ein Thema, was ich auf jeden Fall verraten kann, das wurde eingangs schon von meinem Kollegen von Takumi angesprochen, und zwar dieser Interest Fraud. Das heißt, unser Algorithmus schaut sich an in der Historie, wie oft ein Influencer über ein bestimmtes Thema spricht. Und also die Quantität und die Qualität, wie gut performen die Inhalte, die er zu diesem Thema gepostet hat. Und wenn beides zusammenkommt, das heißt, der Influencer spricht viel über das Thema und es folgen ihm immer noch seine Follower, die haben ihn also nicht entfolgt. Das heißt, er performt dementsprechend auch gut und er hat eine hohe Engagement Rate bei diesen Inhalten, dann wird er bei uns im Algorithmus hochgerankt. Wir hatten übrigens ganz interessant schon einige Influencer, die bei uns angefragt haben, um mal zu schauen, ob sie bei einem bestimmten Thema, ob unser Algorithmus sie hochrankt.
Ja.
Das bieten wir, genau, um sich selber einschätzen zu können, ob wirklich auch nach rein Fakten, datengetrieben basierten Ansatz sie weit oben sind. Das bieten wir noch nicht an, aber wir
gute Performance ist,
oder? Legen uns das.
Ich meine, wie entscheidet ihr dann überhaupt, was gute Performance ist oder ob diese Engagement Rate jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes? Weil es gibt ja zum Beispiel auch in unterschiedlichen Generationen ganz unterschiedliche, gerne durchschnittliche Engagement Rates. Ne? Die jungen Leute sind deutlich aktiver als die Älteren zum Beispiel. Das heißt, ein Like hat einen unterschiedlichen Wert, je nachdem, wo man...
Genau, also beispielsweise ganz kurze Kommentare oder einfach nur ein Smiley hat bei uns nicht so einen hohen Wert wie ein Kommentar. Wir machen auch Sentiment-Analyse, wenn es ein positiver Kommentar ist, wird es höher gerankt als jemand, der einfach nur einen Daumen hoch bekommt.
Wie kommt ihr in die Zielgruppe der Influencer? Weil ich meine, wenn ich jetzt jemand, der die ganze Zeit halbnackte Fotos macht, hat natürlich eine krassere Like-Phase als andere. Und deswegen ist ja wichtig, hat die jetzt, sag ich mal, wenn eine Beauty-Brand kommt, 70%.
Das machen wir tatsächlich über diesen themenbasierten Ansatz. Das heißt, der Influencer spricht viel über ein bestimmtes Thema, seine Follower sprechen auch viel über dieses Thema, haben also ein hohes Involvement schon mit dem Thema. Dann ist die Kaufwahrscheinlichkeit entsprechend über dieses Thema, als wenn der Influencer zum ersten Mal über dieses Thema postet und nur ein paar Follower dementsprechend über dieses Thema posten. Er müsste also schon viel mit dem Thema Nacktheit sich auch thematisch beschäftigen, damit er dann da ins Relevant Set kommen würde.
Wunderbar. Daniel, genau, jetzt von dir würde ich gerne wissen, wenn ihr dann, ich sag mal, die Gruppe von Influencern, kannst du ja auch was dazu sagen, mit wie vielen ihr zum Beispiel arbeitet und sagen wir mal, ihr wisst schon, das sind diejenigen, die mir helfen können. Wie ist der nächste Schritt? Was ist dann quasi das, was ihr mit ihnen macht? Wie kommt ihr auf die Idee sozusagen? Macht ihr das gemeinsam? Macht das eine Agentur? Wie läuft das?
Also wir machen alles selbst und da, wie gesagt, also das erste ist ja immer das strategische Ziel, wir überlegen uns, was wir überhaupt machen wollen und sprechen sie dann einfach offen an und fragen sie, okay, wie die eben dazu beitragen können und möchten, welche Produkte wir schicken können und machen dann auch ein Brainstorm dazu, wie das am besten umgesetzt wird.
Gemeinsam mit den Influencern oder
genau. Ganz allein?
Okay,
perfekt. Also kommt natürlich auch immer auf die Größe drauf an, aber versuchen wir schon, die auf jeden Fall irgendwie mit einzubeziehen.
Doch noch sehr oft mit Agenturen. Wie siehst du das? Machen das mehr Marken jetzt in-house oder läuft es doch noch sehr oft mit Agenturpartnern und was bevorzugst du?
Ähm, bevorzugen würde ich jetzt noch gar nicht mal sagen, dass es das eine oder das andere gibt. Es gibt einfach Agenturen, die sich auch über die Jahre durchgesetzt haben, die sehr gut da drin sind. Ich muss ehrlich sagen, wir haben uns gewehrt am Anfang gegen Agenturen, weil wir immer den direkten Kundenkontakt hatten. Und es war einfach für uns schwierig, weil es auch irgendwie manchmal ein bisschen lächerlich war. Also so, du wolltest bestimmt schon immer gerne mit der Brand zusammenarbeiten. Dabei waren wir mitten im Jahresvertrag mit der Brand. Und dann haben wir gedacht, das ist ja lächerlich. Also da beschäftige dich halt damit. Ich muss sagen, es gibt einfach Agenturen, mit denen macht es einfach Spaß und das ist super professionell. Und wenn die Brand das in-house macht und professionell kann, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Dann tauscht man sich aus und dann ist es auch einfacher mit der Brand selbst, weil die Agentur muss ein Briefing durchsetzen. Mhm. Der Kunde ist dann nochmal was flexibler, wenn man sagt, das passt lieber so und so rein. Macht an sich auch mehr Spaß. In dem Jahr, also wie gesagt, es gibt auch Agenturen, die haben mehrere Kunden und die können das einfach sehr, 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 sehr gut. Und das in dem Jahr sind wir jetzt eigentlich, dass Kunden und Agenturen gut darin sind, was sie da machen. Also ich habe kaum irgendwas, wo wir stolpern und sagen, ja, so das denn jetzt. Also da gibt es, es geht ja um die Professionalität, weil irgendwann letztes Jahr hat jede Agentur hingeschrieben, wir machen auch Influencer-Marketing. Mhm. Ist halt nicht wahr gewesen. So. Die haben sich da reingelernt und das ist auch super so. Also wirklich der Anspruch an Professionalität ist jetzt sehr, sehr gut. Ich glaube, nur in TikTok und Twitch müssen wir uns alle jetzt noch mehr reinfinden wieder. Aber was Instagram und YouTube angeht, das beherrscht
so weit safe. Ja. Ich glaube, dass es nicht für alle Marken gilt, aber ne, also klar,
ja, ne, viele sind schon sehr jetzt weit. Aber in der Masse jetzt zu vergleichen vor 5 Jahren,
ganz am Anfang, ja.
Hat man halt gesagt, hier hast du Budget, mach mal was. Ja. Und jetzt ist halt eine Kampagnenidee dahinter.
Fabian, weil wir gerade auch das Thema Briefing hatten, wie sieht für dich denn dann das optimale Briefing aus, egal ob es von der Marke kommt oder von einer Agentur?
Über Instagram. Ich kriege auch selber gar keine vielen Briefings, muss ich auch sagen. Das läuft oft über Instagram, mhm. dass eine Direct Message reinkommt, genau. Oder über die E-Mail-Adresse, die hinterlegt ist. Aber was natürlich ganz wichtig ist, wann der Post kommen soll, wie viele Posts kommen sollen, wie oft die Kooperation auch möglich ist. Also ich hatte es vor kurzem mit Monster Energy, die haben gesagt, wenn es klappt, dann können wir auch im nächsten Jahr noch 2-3 Mal zusammenarbeiten. Sowas ist auch mal ganz cool in Aussicht zu stellen. Genau, wie frei der Influencer selbst entscheiden darf, was gepostet wird. Budget vielleicht im zweiten Schritt, vielleicht redet man da im ersten Schritt nicht drüber. Ich weiß es nicht, wie es geplant ist oder wie es normalerweise gemacht wird. Aber so, das sind so die Hauptpunkte, die auf jeden Fall rein sollten.
Wie entscheidest du selber, ob du mit einer Marke zusammenarbeitest oder nicht?
Ja, wenn es was Neues ist, was ich wirklich selbst nutzen kann auf dem Platz, dann mache ich das sehr gern. Den zweiten oder dritten Schienbeinschoner, wie ich vorher schon gesagt habe, würde ich dann nicht unbedingt mehr machen. Und natürlich auch, ich kenne natürlich meine Follower, was die haben wollen oder was die interessant sind.
Kleine Fallstricke.
Das ist auch ein wichtiger Punkt, der da reinkommt.
Genau, dann rechtlich gab es ja auch einige kleine Fallstricke oder Dinge, auf die man achten sollte. Daniel, ihr habt sehr lange komplett ohne Verträge gearbeitet, habt das also auch durch dieses persönliche Beziehungsding geregelt. Wie geht ihr jetzt damit um?
Eigentlich immer noch so. Wir machen halt insgesamt relativ viel noch aus der Hüfte, muss ich fairerweise dazu sagen. Ist was, mit dem ich mich schon ein bisschen auseinandergesetzt habe. Aber wir haben jetzt noch keine fertigen Verträge, die wir standardmäßig irgendwie vorlegen, um uns abzusichern.
Und noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht?
Bis jetzt noch nicht, nee. Okay. Also was wir natürlich schon haben, ist, ja, dass ab und zu dann die Leistung irgendwie nicht gestimmt hat. Ja. Deswegen haben wir jetzt auch ein mehrseitiges Briefing irgendwie aufgesetzt, so ein bisschen, um das zu gewährleisten. Aber klar, hundertprozentig sicher können wir so nicht sein, aber haben relativ wenig schlechte Erfahrungen gemacht.
Mhm. Also willst du was sagen?
Ja. Ja, ich hätte jetzt nur gesagt, du brauchst dich nicht schlecht fühlen. Die meisten machen es ohne eigentlich normal. Ist natürlich immer zum Nachhalten ein bisschen schwieriger am Ende bei der Masse, aber es ist eigentlich normal und E-Mail-Absprachen, wo alles drinsteht mit Budget und so, zählt ja auch. Und das ist tatsächlich durch die Schnelllebigkeit auch nochmal genau wie bei dir mit Insta Direct. Das geht dann halt schnell her, weil dann fällt denen ein, wir müssen jetzt noch eben schnell und wir haben jetzt einen Launch. Ist komplett normal. Witzigerweise bei uns, die Verträge rausschicken, bis auf die Agentur, ja, die ausländischen Firmen, die Verträge rausschicken, das sind immer die, wo wir ein halbes Jahr hinterherrennen, mit Anwälten unser Geld zu kriegen. Und bei allen, wo wir keine Verträge haben, war es nie ein Problem.
Mhm. Ja, zum Thema Schnelllebigkeit müssen wir jetzt auch über Plattformen nochmal kurz sprechen, war heute auch schon Thema. Wir haben das Gefühl, so die meisten haben sich jetzt langsam mit Instagram angefreundet. weiß nicht, ob alle verstanden haben, wie man dort agieren muss jetzt als Marke. Und das Tolle ist ja, dass die Creator, die Influencer, die auf diesen Plattformen zu Hause sind, sich dort oft viel natürlicher bewegen und dadurch auch natürlich zu einer Art Experte für die Plattform geworden sind, zu einer Art Ratgeber ja auch für Marken. Das sieht man, finde ich, immer mehr. Benjamin, wie schafft ihr das, eure Kunden dahingehend zu und Ideale einerseits von Plattformen aufzuzeigen? Wahrscheinlich stellen auch gerade viele die Frage nach TikTok. Und wie schafft ihr es vielleicht sogar, von Influencern zu lernen und denen zuzuhören?
Mikro. Hey. Zweite Mal in Folge. Influencer nutzen in Form, dass sie die Plattform-Content und was auf der Plattform funktioniert, weil das einfach intrinsisch bei denen drin ist, machen wir für Automobilkunden beispielsweise, indem wir die klassischen Barter-Deals machen. Hier hast du einen dicken Escalade, fahren die Schweizer Alpen und schick uns Content. Solche Sachen, weil die das einfach besser, authentischer hinkriegen, als wir mit dem professionellen Shooting, um dahin zu fahren und dergleichen. In dem Fall lernen wir quasi vom Output der Influencer, wie sie das machen. Wir haben bei uns ein Social-Team von knapp 34 Mann, heißt bei uns tanzt Facebook einmal im Monat an und Instagram, was die neuen Sachen sind. Das ist die Theorie, natürlich ist ein Influencer, was täglich macht, mehr praktisch, aber wir haben, ich jetzt nicht, um es ganz ehrlich zu sagen, aber unsere ganzen Social-Media-Manager, die würde ich auf ein Niveau mit den Influencern, weil sie genau das etc., was Marken übergreifen, Auto, Fashion etc., einfach mit verschiedenen Tools, Sprinkler, Spreadfast etc., was es da gibt, einfach hantieren täglich. Also von dem, wie kann ich mit den Tools umgehen, würde ich jetzt eine klassisch guten Social-Media-Manager, der das seit 3-4 Jahren macht, der auch das strategische Wissen hat mit Best-for-Planning oder Global Web Index, Zielgruppen und Channel-Planung abzuleiten, würde ich sagen, dass der umfassender ausgebildet ist als der Influencer. Der Influencer weiß aber, was bei ihm funktioniert und welcher Content in seine Audience angeht. Und das wiederum muss uns interessieren, weil wir natürlich wollen, dass der Content relevant ist und performt.
Ja. Okay. Ja, da wir auch schon locker eine Viertelstunde überziehen, denke ich, macht es Sinn, jetzt so langsam so ein bisschen einen Ausblick schon zu wagen. Und ich finde, was man in letzter Zeit immer mehr hört, ist, wir können Influencer-Marketing nicht mehr so machen, wie wir es im Jahr 2014 gemacht haben. Also auch Captain Sun sitzt mittlerweile auf den Bühnen und sagt, das, was wir damals gemacht haben, wird so heute nie wieder funktionieren. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, ne, dass man das nochmal ein bisschen klarer macht, dass man auch mit der Zeit gehen muss eben und immer wieder gucken muss, was eurer Meinung einzelnen Plattformen sind. Ja, vielleicht, Peter, magst du mal so ein bisschen sagen, was eurer Meinung nach im Jahr 2020 so das ist, wo es sich hinentwickelt und was man tun müsste?
Was bleibt mir anders übrig, als zu sagen, das Thema Micro-Influencer-Marketing wird natürlich eine größere Rolle spielen. Also ich kann tatsächlich sagen, dass wir eine ganz, ganz enorme Nachfrage aktuell haben und dass es eher unser Problem ist, servertechnisch das abzubilden, was angefragt wird. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das eine große Rolle spielen wird im nächsten Jahr weiterhin. Was auch eine große Rolle spielen wird, glaube ich, ist die Zusammenarbeit zwischen Technologiepartnern und Agenturen. Wir haben einige Werbeagenturen, die das Thema Influencer-Marketing aufbauen wollen, die sich dann Know-how einkaufen von Menschen, die das vielleicht schon länger gemacht haben, die dann aber auch Technologie brauchen auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass es eine engere Zusammenarbeit, eine Art Konsolidierung vielleicht auch geben wird zwischen den ganz vielen verschiedenen Playern, die mittlerweile am Markt sind.
Mhm, ja. Was ich auch immer mehr sehe, ist eben das, was wir eben schon angesprochen haben, dass man auch die Influencer als mehr sieht, als sich selbst vielleicht Kooperationspartner für einen abgeschnittenen Zeitraum, sondern wirklich ein Partner, mit dem man auch tatsächlich sich selbst vielleicht auch noch smarter macht oder den man als Content-Produzent vielleicht anstellt. Ne? Das machen auch viele Mikro-Influencer ja mittlerweile, dass sie zu Dienstleistern werden im Endeffekt, ne? Und gar nicht mehr selber auftreten.
Genau, das ja. Vielleicht noch abschließend, dass so eine Art Grundrauschen auch stattfindet. Ne? Genau. Nicht nur eine Kampagne über einen Zeitraum von einem halben Jahr, sondern dass man Fans für sich gewinnt, die über wirklich längere Zeiträume immer wieder die Marke im Gespräch halten.
Ja, Fabian, du hast auch gesagt, dass es so langsam anfängt, dass die Leute auch irgendwie dich so als Experten, so wie heute hier, einladen und von dir lernen wollen. Glaubst du, dass es noch mehr wird nächstes Jahr?
Also aus Influencer-Sicht jetzt meinst du oder auf Fußball bezogen jetzt?
Aus deiner Perspektive als Influencer.
Also es gibt bestimmt viele Experten, bestimmt auch noch fundiertere, die sich da mega gut auskennen, weil ich wirklich nur in diesem Fußballbereich drin bin. Und der Fußballbereich ist, glaube ich, auch ein bisschen anders als die anderen Bereiche. Wenig Briefings, das, was ich alles gerade gesagt habe. Und ich sehe das ganze Thema auch eher so aus persönlicher Sicht. Ich bin ja spontan, weil ich einfach nicht so den Mega-Background habe und mich täglich mit dem Thema beschäftige. Deswegen, aber ich glaube, grundsätzlich sind die Anfragen schon da, dass ich ab und zu mal irgendwie ein Interview geben soll für die Zeitung auch, damit die breite Masse auch ein bisschen mehr erfährt, um was es bei dem Ganzen geht. Mhm. Ja, genau.
TikTok wird, denke ich mal, nächstes Jahr auch nochmal ein Thema werden, noch größer. Wie sind da jetzt gerade deine ersten Erfahrungen nach den First Steps?
Ja, ich hatte am Anfang Zweifel, ob ich TikTok überhaupt interessant finden könnte, aber meine kleine Schwester hat mir das so ein bisschen beigebracht, die ist 13. Und mittlerweile bin ich auch drin in dem Thema. Es macht auch Spaß, selbst Content zu produzieren, weil man eben, wie vorher schon gesagt wurde, keine mega große Follower-Base braucht, um irgendwie gut laufende Videos zu kreieren. Und ich sitze auch meistens auch eine Dreiviertelstunde dran und schaue einfach mal random irgendwelche Videos an. Von dem her glaube ich, dass es ein großes Thema wird.
Ja. Okay, Daniel, 2020, glaubst du, dass Influencer-Marketing gerade auch aus Markenperspektive noch ganzheitlicher betrachtet werden kann, dass ihr da auch quasi euch noch, holistischer aufstellen könnt, mehr
ja, auf jeden Fall.
Kooperationen oder aus den Kooperationen rausholen könnt, die ihr mit Influencern macht gerade?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wo für uns die Reise natürlich auch nochmal hingehen wird, ist die Influencer nochmal ein bisschen mehr in die Produktentwicklung vielleicht sogar mit einzubeziehen, ja. Und zu sagen, okay, wir haben hier jemanden, der glaubhaft für, weiß nicht, Ernährung in flüssiger Form irgendwie stehen kann. Ja, eine Suppe zum Beispiel, die weiß nicht, mit Hanf oder so. Ja, weiß jetzt nicht, ob es da Influencer gibt. Aber da die auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiter irgendwie einbinden in die verschiedenen Wertschöpfungsstufen, die wir auch so im Unternehmen haben.
Ja, und neue Plattformen wagt ihr vielleicht auch mal oder ist es so?
Ja, ich habe jetzt zwei Werkstudenten auf TikTok angesetzt und muss mir mal berichten lassen.
Ja. Kevin, bei dir, ich finde es super spannend, dass das Thema ja auch Recruiting durch Influencer immer wichtiger wird, wo ihr ja auch schon jetzt langsam Erfahrungen sammelt. Kannst du darüber mal was erzählen, weil das auch so ein neuer Bereich ist, über den wir irgendwie selten sprechen?
Ja, ich finde es auch spannend, bei Social Media hat ja auch schon drüber gesprochen, mit den Flugsicherungen.
Ja.
Deutsche Flugsicherung. Ja, die Bundeswehr macht lassen. Das gab es ja auch dieses Jahr öfter, das Thema, auch von der Polizei und wie das die Bundeswehr macht, die machen das für sich gut, aber ich bin ja jetzt nicht der Fan von, also überhaupt für die Bundeswehr zu recruiten. Und wir haben es jetzt gemacht für Erzieher, weil das einfach ein Beruf ist, der ausstirbt oder was schwieriger ist, Leute zu finden. Ich glaube, in jedem Bereich ist es schwierig, Leute zu finden, aber es gibt schon Bereiche, die sind auch nochmal was wichtiger. Und da haben wir es gemacht und es kommt auch sehr gut an. Das hat bei uns aber auch einfach gut gepasst. Also ne, wir hatten eine Influencerin, Anna Johnson, die einfach Kindergärtnerin war, bevor sie Influencerin geworden ist und Pädagogik studiert hat. Und natürlich Diana zu Löwen, die für Politik steht. Und das war halt bayerisches Ministerium und es hat halt super gut gepasst. Es war glaubwürdig und es hat sehr gut funktioniert. Und das ist immer die Sache, die ja früher gefragt wurde, funktioniert Influencer-Marketing? Ja, natürlich. Wo sollst du es denn sonst sehen? Also sollen sie es im Fernsehen gucken? Oder sollen sie, also es ist ja, sind ja alle auf Social Media. Und natürlich funktioniert das dadurch, wie out of home für manche. Es geht nicht nur immer um Recruiting, super wichtiges Thema. Alle Themen sind wichtig, die da platziert werden können. Es geht nicht nur immer um Konsum, worüber alle sprechen, sondern Recruiting, Politik.
Wo wir einfach auch hier, ne?
Ich meine, Diana hat vor 2 Jahren angefangen, mit dem Europäischen Parlament zusammenzuarbeiten, weil sie einfach gemerkt hat, ey, ich studiere zwar und so, aber meine eigene Filterbubble, in der ich lebe, ich kriege überhaupt nicht mit, was sich auf der Welt bewegt, weil die Tagesschau, jetzt machen die das, sind ja auch da.
Sie sind auf TikTok, ja,
check TikTok bitte mal aus. TikTok und Instagram, die machen das wirklich gut, aber die Leute, die nur noch da unterwegs sind, die setzen sich nicht um 20 Uhr dahin und schauen sich das an. Und das ist super, super wichtig, dass die Leute das mit einfließen lassen. Das ist jetzt nicht weltverbesserermäßig gemeint, sondern man muss die Leute in diese Bubble reinholen. Es ist schön, dass Tagesschau einen Kanal hat, aber den musst du halt auch followen am Ende. Ja. Oder die Politiker, die jetzt so langsam reingehen, dass einfach mal ein Bewusstsein da ist, weil bis jetzt war das eine Shopping-Plattform eigentlich oder ist es auch immer noch. Und natürlich beschweren wir uns deswegen nicht. Wir bewegen uns in dem Markt, aber Recruiting, Politik, was passiert in der Welt, muss halt da wieder reingeholt werden. Instagram nicht auf YouTube, das ist einfach nicht drin in dem Markt. Nicht in TikTok, nicht in Instagram, nicht auf YouTube ist es noch drin, aber du musst danach suchen so, oder du folgst ihm. Und das ist halt einfach ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema und Social Media ist genau richtig dafür, denn deswegen haben die Brands sich auch immer mehr umentwickelt, weil es so transparent ist. Mhm. Also wenn die Leute hinterfragen, das und sagen, so ist es verpackt und das und das wird gemacht und ich weiß nicht und ich glaube Tierversuche wurde, glaube ich, gar nicht so thematisiert und jetzt ist es so ein mega wichtiges Ding, was ja auch wichtig ist. Aber diese Transparenz, die gab es halt vorher nicht, weil es gab nur ein paar Konzerne und die haben das halt so ausgesteuert, wie sie es halt wollten.
Wie gesagt, wie sie
das hat halt keiner hinterfragt oder weniger hinterfragt.
Ja.
Ja, oder keine Möglichkeit, was zu sagen. Und jetzt ist dieser Druck halt einfach da und den muss man auch bei Politik, bei Artikel 13, 17 sind ja auch die Influencer auf die Straße gegangen, haben ja Aufmerksamkeit geschaffen und dann Rezos Video hat einfach eine komplette Politikdiskussion wieder aufgemacht.
Ja.
Ob das Video jetzt gut oder schlecht war, das will ich gar nicht beurteilen. Richtig. Einfach das wieder reingeholt und hat der kompletten Politik gezeigt, dass es wichtig ist, auf Social Media aktiv zu sein. Richtig auf Social Media aktiv zu sein. Und das merken die und das haben wir auch gemerkt, dass die jetzt viel offener sind, mit uns zu sprechen über Themen.
Das wäre abschließend auch so ein bisschen meine These, dass wir 2019 gesehen haben, dass da so eine Art Erwachen stattgefunden hat. Ne? Und dass die Influencer sich jetzt alle so ein bisschen auch mit ihrer gesellschaftlichen Verantwortung irgendwie auseinandersetzen müssen, die sie zweifelsohne haben, weil sie sehr viele Menschen erreichen.
Das hat sich halt keiner getraut vor Rezo, muss man einfach sagen. Also es gab ein, zwei, also ein LeFloid oder so, ne? Aber es hat sich keiner getraut und wir haben auch gesagt, mach es lieber nicht. Weil Shitstorm. So. Ja. Also ist dann, sag einfach nichts. Und dann haben wir diesen überparteilichen Weg gewählt und das ist auch okay. Zu sagen, jetzt sind Europawahlen, jetzt sind Wahlen, ist auch super.
Aber Demokratie. Nicht
zu sagen, und auch darüber aufzuklären, weil das Interesse an Demokratie geht halt runter, weil die Leute, die jetzt aufwachsen, überhaupt nicht wissen, wie es mal anders war.
Ja.
Und deswegen muss man aufklären, was bedeutet das überhaupt und was ermöglicht uns das und was ermöglicht alles andere. Und das ist halt einfach wichtig und das wird nächstes Jahr noch viel, viel, viel schwieriger. Ich denke, man muss und die Influencer müssen lernen, dass es nicht einen nicht vermarktbar macht. Also dass man nicht denkt, man verdient kein Geld mehr, sondern diese gesellschaftliche Relevanz und für alles gibt es Kunden am Ende. Also muss jetzt nicht unbedingt die Politik sein, aber es gibt einfach sehr viele seriöse Kunden, die da genau reinpassen. Und ist auf meinen Appell auf jeden Fall, holt es einfach mit rein in die Social-Media-Welt. Alle, die jetzt Reichweite haben und keine Brand sind, die sollen sich natürlich schwieriger, sich zu äußern. Aber,
ja. Okay, perfekt. Wir haben einen sehr, sehr großen Bogen geschlagen. Wir sind bei der Demokratie jetzt angekommen. Gibt es Fragen aus dem Panel? Ja.
Ja. Also bei Diana ist halt ein gutes Beispiel, weil ich es jetzt natürlich über 5 Jahre mitbekommen habe, oder jetzt 4 3/4 Jahre, dass hat gesagt, okay, Mädchen von nebenan, ein bisschen Fashion und Beauty und hat sich dann umentwickelt, hat gesagt, okay, Religion, Politik und Startups und Wirtschaftsthemen. Ich habe am Anfang gedacht, schwierig, weil wir haben auch große Kunden abgelehnt, weil die einfach nicht recycelte Flaschen hatten zum Beispiel, also wirklich große Deals. Ist überhaupt nicht schlimm. Und wir haben die Sachen halt abgesagt, weil sie nicht zu ihr gepasst haben. Sie braucht die Glaubwürdigkeit. Ich habe dadurch mal wieder gemerkt, bei ihr lerne ich das eher am meisten, weil sie immer so vorprescht, dass es trotzdem funktioniert. Ihre Kunden sind jetzt halt nun mal nicht mehr Beauty, zwar ein bisschen, aber ihre Kunden sind jetzt LinkedIn, irgendwelche Bundesministerien, die einfach nur Aufklärung machen wollen, jetzt gar nicht über Wahlen. Kununu, also die gehören ja zu Xing. Wir haben halt eher solche Kunden, so Karrierekunden und kannst ja aber so in die Richtung. Und da merkst du, Marketing braucht halt jeder und sie besetzt jetzt genau was, was vorher nicht da war. Und oder dieses Recruiting überhaupt nichts gegen. Ne? Dafür findest da kannst du jemanden, der sich nur schminkt am Tag. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Ne? Wir sind da komplett drin in der Branche, aber der sich nur schminkt, den kannst du das schlecht reinbringen. Und sie macht das halt sehr gut, distanziert. Und sagt nicht ihre Meinung dazu, sondern sie klärt nur auf, was es gibt. Und sie sagt nicht, das sehe ich so und so. Sie sagt halt nicht die Meinung in dem Sinne, dass sie jemanden auf eine Seite schlägt, sondern sie klärt nur auf, überparteilich, und dann macht sie wieder ihren Alltag. So. Und warum sie nicht sagt? Naja, sie ist halt immer ein Vorbild, wenn sie sagt, wählt jetzt die Grünen, dann nimmt sie halt dann beeinflusst sie halt in dem Sinne, wählt jetzt die Grünen. Das darf man ja, glaube ich, rechtlich gar nicht. Und zu bestimmten Sachen, sie sagt zwar Meinung zu Themen, die sie bewegen. Sie hat zum Beispiel bei dieser Sache mitgemacht, hier Periodenprodukte, Steuer runter auf 7%. Da sagt sie natürlich eine Meinung zu, da steht sie auch komplett hinter, aber so religiöse, politische Sachen oder sich gegenüber Plattformen zu äußern, sage ich mal, wie gesagt, ist einfach Aufklärung und niemand beeinflussen, dass es in irgendeine Richtung geht am Ende.
Wunderbar, ich danke euch.
Soll jeder selbst entscheiden.
Okay, die Zeit ist gegen uns. Aber ja, wunderbar. Ich danke euch sehr, dass ihr die Insights gegeben habt. Einige nehmen einen sehr späten Flieger, habe ich gehört. Das heißt, die sind auch noch jetzt ansprechbar. Aber ja, wir rappen das hier ab und es gibt jetzt noch einen kleinen Abschluss von dir, Markus.
Danke. Genau, vielen Dank auch nochmal von mir. Nochmal einen großen Applaus für die Alina, für die tolle Moderation. Und natürlich allen Panelisten. Vielen Dank an euch. Ihr könnt gerne da stehen bleiben. Es dauert auch nicht lang. Ich glaube, wir haben viele tolle Vorträge heute gehört. Wir haben viele Insights bekommen. Wir haben viele Tipps bekommen, auch zu Themen wie Co-Branding und TikTok und Co. Waren sicherlich für viele auch neue Themen dabei. Wir haben auch viele Diskussionen gehört. Auch dass das Thema Performance-Marketing und Branding im Influencer-Marketing wirklich sehr diskussionswürdige Themen sind. Ich glaube, es sind auch viele unterschiedliche Interessen und ich glaube, dass Influencer viel lernen können von Unternehmen und Unternehmen von Influencern, dass sich beide Seiten noch mehr austauschen können, um die gegenseitigen Interessen besser zu verstehen. Ein Thema von, ich glaube, ich weiß nicht, ob eine Preisliste wirklich so viel bringt. Ich glaube, das ist immer noch ein Thema von Angebot und Nachfrage in der Branche und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Wir haben auch sehr viel über Ethik heute gehört und auch über TikTok kritisch betrachtet. Ich glaube, das kann man aber mit allen Social-Media-Plattformen machen. Und ich glaube, wir haben viele Learnings mitbekommen heute. Schreibt mir gerne auch im Nachgang euer Feedback, was euch besonders gut gefallen hat oder was euch nicht gut gefallen hat, weil wir wollen ja auch die Influencer-Conference im nächsten Jahr wieder durchführen. Und ich möchte mich zum Schluss bedanken bei allen unseren Sponsoren, die uns so toll unterstützt haben, bei allen Medienpartnern, beim Yannick für die tolle Moderation, bei der Elina für die tolle Moderation, natürlich bei allen Panelisten, bei allen Speakerinnen, bei allen Speakern, beim Lupo für die Technik, für deine Geduld, bei allen Kollegen von Influencer 360 für die tolle Vorbereitung und die tolle Planung und Durchführung und vor allem natürlich auch bei der Maria und Lissa und Fabi, die da sehr viel Zeit investiert haben. Und wünsche euch an der Stelle dann noch einen schönen Abend. Frohe Weihnachten und guten Rutsch.
Das war die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet der Diskussion gut folgen. Gebt mir gerne Feedback, welche Fragen ihr noch gestellt hättet oder wie man das Ganze noch hätte anders irgendwie aufbauen können, je nachdem, wie ihr es findet. Wenn ihr sie insgesamt gut fandet und auch den ganzen Podcast mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn einem Freund empfehlt, einem Kollegen, wem auch immer das helfen kann. Gebt mir gerne eine Bewertung auf iTunes für das ganze Ding, dann kriege ich auch noch mal mehr Sichtbarkeit in dem Ganzen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und wünsche euch einige wundervolle Tage, vor allem wundervolle Weihnachtstage, weil die Folge ja kurz vor Weihnachten ankommt. Und ja, habt geruhsame und wunderbare, ruhige Momente mit euren Familienmitgliedern und euren Lieben. Bye, bye.